Nein, natürlich nicht.
Geht das vielen so?
Ich weiß nicht wegen der Musik, aber die Leute, die mich ansprechen, die haben natürlich immer das Bild des Kaloi im Kopf. Und da bin ich natürlich auch stolz darauf, dass ich mal bei einem Film dabei gewesen bin, der so eine Filmgeschichte geschrieben hat, kann man sagen. Und das war ja auch nicht von vornherein abzusehen, dass das mal passieren würde. Aber in einer Produktion dabei zu sein, der dann ein Welterfolg geworden ist, zum Klassiker geworden ist inzwischen, der hat ja über mehrere Generationen jetzt Geschichte gemacht und Leute haben sich immer wieder diesen Film angeguckt. Also das ist natürlich was ganz Besonderes.
Und vor allen Dingen dieses zackig gebrüllte Jawohl, Herr Kaloi, ist zum geflügelten Wort geworden.
Ja. Also ich höre es nicht mehr,
Das kann ich mir vorstellen.
aber.
Die noch Jüngeren dürfen wir aber ruhig darüber aufklären, dass Sie da den Kapitän des U-Bootes 96 spielten in dieser Verfilmung von Wolfgang Petersen, nominiert für 6 Oscars, einer der größten deutschen Filmerfolge überhaupt. Das war Ihr internationaler Durchbruch. Würden Sie sagen, das Boot war für Sie das, was heute vielleicht die Filme von Tarantino für Christoph Waltz sind? Also nach über 15 Jahren Theater und Film hatten Sie ja schon hinter sich plötzlich der Start einer Hollywood-Karriere.
Ja, das war mein Ticket nach Hollywood. Ohne diesen Film wäre ich da nie gelandet. Also das ist ganz klar. Und ich kann das so beschreiben, also dieser Film hat dann so wahnsinnigen Eindruck hinterlassen drüben. Der wurde in 2 kleinen Kinos in New York zuerst gestartet und hat dann diesen berühmten Schneeballeffekt ausgelöst. Und daraufhin bekam ich sofort von drüben, von einer der größten Agenturen, ein Angebot. Die wollten mich in die Agentur nehmen. Also das ging alles so schlagartig und ich werde nie vergessen, als ich zum ersten Mal nach Los Angeles zur Promotion rübergefahren bin. Mit Petersen wurden wir dann von der Limo am Flughafen abgeholt, in das Hotel gebracht und das war alles für mich so neu. Und dann in eine Suite im 24. Stock oder wo das war, im Beverly Wilshire, glaube ich. Dann guckte ich da aus dem Fenster und sah dann Jacaranda-Bäume blühen und ein Rolls-Royce schnurrte vorbei draußen. Unten lagen die Leute am Pool, es war 22 Grad. In München, wo wir herkamen, war es auch 22, aber minus. Da musste ich mich kneifen und sagen, das ist alles ein Traum. Das kann nicht wahr sein. Also das träume ich und konnte diese Realität erstmal gar nicht bewältigen, muss ich sagen.
Aber trotzdem war es ja ein fremdes Land. Sie kamen aus Deutschland, waren auf einmal verpflanzt in die USA. Wann kam für Sie der Punkt, wo Sie gesagt haben, ja, ich gehöre hierher? Weil ohne Zweifel ging das doch auch nicht ab, oder?
Nein, nein, das hat also eine ganze Zeit gedauert, muss ich sagen. Das war mein Land insofern, als ich plötzlich eben Aufträge bekam von drüben und Leute mit mir arbeiten wollten. Also das hätte ich mir nie träumen lassen, dass also ich plötzlich mein erster Film war mit Michael Mann drüben, The Keep. Und der zweite mit David Lynch, Dune. Also das waren alles also Voraussetzungen, die wie ein Märchen plötzlich auf mich zugekommen sind. Und da ist das schon ähnlich wie mit Waltz auch. Also würde ich auch sagen, nicht, der ja auch so viele Jahre Schauspieler gewesen ist und dann plötzlich mit einem Film diesen Riesendurchbruch geschafft hat. Das war bei mir eben auch so. Und ich habe dann in der Zeit also gebüffelt. Ich habe mich umstellen müssen. Ich habe oft also in Produktionsbesprechungen oder in Regiebesprechungen gesessen und war so fertig, weil mein Englisch auch nicht gut genug war am Anfang und ich gar nicht mehr aufnehmen konnte alles, was also gesprochen wurde. Ich wollte natürlich aber mit dran teilhaben, man, im künstlerischen Prozess, der im Gange war. Und das hat mich also am Anfang wahnsinnig überfordert, muss ich sagen. Das hat sich dann mit der Zeit natürlich gegeben. Also je mehr ich dann drüben gearbeitet habe und je vertrauter ich dann auch mit der Sprache wurde und mit dem Land wurde. Aber am Anfang, also war das, ich kann es nur sagen, überwältigend eigentlich, ne?
In Dune, der Wüstenplanet, waren Sie Duke Leto Atreides the First. In Beverly Hills Cop 2 waren Sie ein Bösewicht neben Brigitte Nielsen und Eddie Murphy. In Judge Dredd, auch ein Film, der jetzt wieder verfilmt wurde, ein Science-Fiction-Klassiker, da haben Sie Judge Griffin gespielt an der Seite von Sylvester Stallone. Ich könnte jetzt noch eine ganze Seite so weitermachen. Was waren das für Erwartungen, mit denen Sie nach Hollywood gegangen sind? Haben Sie das einfach auf sich zukommen lassen oder hatten Sie irgendeine bestimmte Vorstellung im Kopf?
Überhaupt nicht. Ich war völlig unvorbereitet darauf, also dass dieser Film plötzlich sowas auslesen würde. Ich hatte ja vorher doch einige Filme gemacht und die auch einiges ausgelöst haben, muss ich sagen. Also ich sag mal nur die Konsequenz, die ich mit Petersen gedreht habe damals, diesen homosexuellen Film. Zu dieser Zeit gab es in Deutschland noch den Paragraph 175 und das hat eine solche Welle ausgelöst. Also wir haben tausende von Briefen bekommen. Und aus diesen Briefen ist ein Buch zusammengestellt worden, die Resonanz auf die Konsequenz sozusagen. Der Bayerische Rundfunk hat sich bei der Ausstrahlung ausgeschaltet damals. Dann kam der Film ins Kino, weil er auf 35 mm schwarz-weiß gedreht war. Also der hat viel, viel bewirkt. Aber das waren alles nicht die Filme, die ich gemacht habe, die mich hätten nach Amerika bringen können. Oder sagen wir nach Hollywood, also wenn man das also spezifisch bezeichnet. Das war also nicht der Fall. Aber mit diesem Film war es dann eben, ging das los. Und ich habe das überhaupt nicht vorhersehen können. Und wir hatten ja auch bei den Dreharbeiten von dem Boot damals so unglaubliche Schwierigkeiten. Wir haben ein Jahr lang ja gedreht. Der war auf 9 Monate, glaube ich, festgelegt, der Film, die Drehzeit. Und dann ist ein ganzes Jahr draus geworden. Überhaupt stand in Frage, ob wir den Film überhaupt weiter drehen können, weil er war für damalige Verhältnisse, also mit Abstand das teuerste Projekt, was seit langer Zeit in Deutschland gedreht worden war. Da brach uns zum Beispiel dieses Boot, was einem nachgebauten U-Boot von außen also völlig ähnlich sah. Innen natürlich nicht, das haben wir im Atlantik gedreht vor La Rochelle, das brach auseinander. Und aus diesen Trümmern ist dann noch also wieder ein Boot zusammengeflickt worden, mit dem wir die ganze Schlusssequenz dann drehen konnten, wenn das Boot bombardiert wird und so. Also es gab wahnsinnige Schwierigkeiten auch, aber wie gesagt, es hat dann ein ganzes Jahr gedauert, bis der Film nur die Drehzeit also fertig gewesen ist. Also hinzu kommt natürlich die Vorbereitungszeit, hinzu kommt die ganze Post-Production. Wir konnten den Original-Sound, also den Ton, nicht verwenden, weil der Kameramann eine Spezialkamera kreiert hatte für diesen Film. Also mussten wir diesen ganzen Film nachsynchronisieren. Also ich würde sagen, ich habe mindestens 2 Jahre auch an dem Film zugebracht. Ne?
Mit Petersen haben Sie früh gearbeitet. Ich glaube, 1973 war der erste Tatort mit ihm. Würden Sie sagen, er ist der Regisseur, der Sie für den Film entdeckt hat?
Also der ist es sicherlich der den ganz entscheidenden Einfluss auf mich hatte und mich sozusagen vom Theaterschauspieler zum Filmschauspieler bekehrt hat, wenn man das so sagen kann. Ich habe ja am Theater angefangen und war also unendlich glücklich, als ich beim Theater gelandet war. Meine ganze Aufmerksamkeit und so galt dem Theater. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal Filmschauspieler werden würde, dass ich beim Film sozusagen ankommen würde, landen würde. Ich bin gerne ins Kino gegangen, aber ich habe mir nie träumen lassen, dass ich selbst mal da oben auf der Leinwand zu sehen sein würde oder so. Das stand für mich also gar nicht, überhaupt nicht zur Debatte. Und dann habe ich den Wolfgang kennengelernt und habe mit ihm diesen Tatort gemacht. Das war, glaube ich, 1972. Und ich war zu dieser Zeit in Bochum bei Peter Zadek im Ensemble. Man kann also, ich weiß nicht, 100 Jahre Theater spielen. Man hat nie diese Aufmerksamkeit, die ich plötzlich mit diesem einen Tatort damals hatte. Da gab es ja nur 2 Sender, ARD und ZDF. Und ich würde sagen, an die 80% der Bevölkerung, falls nicht mehr, haben dann diesen Tatort gesehen an dem Tag. Und ich war mit einem Schlag, war ich bekannt in Deutschland.
Sie hören im Deutschlandradio Kultur Jürgen Prochnow. Herr Prochnow, Sie wohnen in Los Angeles. Sie sind mittlerweile amerikanischer Staatsbürger. Sind Sie denn mittlerweile auch durch und durch Amerikaner?
Also ich habe diese amerikanische Staatsbürgerschaft beantragt in dem Augenblick, wo ich wusste, dass ich die deutsche behalten durfte. Also ich habe die Beibehaltung beantragt und die habe ich auch sofort bekommen, weil da lag mir sehr viel dran. Sonst hätte ich die amerikanische Staatsbürgerschaft auch gar nicht beantragt. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich da drüben lebe und Steuern zahle, will ich auch wählen in dem Land und mich da wenigstens eben auch also ausdrücken dürfen. Ich sage immer, da drüben ist mein Zuhause. Und hier ist meine Heimat.
Ihre Filmfiguren könnte man ja eher als konservativ bezeichnen. Auch die neue, die Sie spielen im ZDF-Film, einen pensionierten Richter, einen sehr harten, verbitterten Mann. Sind Sie selber ein Konservativer?
Ich glaube nicht, nein.
Der Film heißt Die Kinder meiner Tochter, läuft im ZDF. Sie spielen einen pensionierten Richter, der so Sätze spricht wie: Deshalb stirbt der Deutsche aus. Die eine Hälfte sind Ausländer, die anderen homosexuell und die holen sich dann Halbwilde als Kinder. Da haben sie gerade ein lesbisches Paar beim Küssen gesehen, mitten auf der Straße, und deren dunkelhäutiges Adoptivkind. Dieser Charakter entwickelt sich dann aber.
Und das ist eben die Chance, oder es ist die Chance des Films, und ich hoffe, dass die Zuschauer diese Entwicklung mitgehen und das auch sehen, und das ist in gewisser Weise wahrscheinlich nicht so schnell, aber auch in der Bevölkerung irgendwo ein Prozess auslöst, also jetzt unabhängig von meinem Film jetzt hier, der einfach mehr ja, Verständnis für den anderen in Anführungsstrichen aufbringt.
Sie sind im Film Islamfeind.
Ich bin Islamfeind und
Tochter ist beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen
und er hat sich von der Tochter, seit 16 Jahren hat er sie nicht mehr gesehen, und sie hat einen Moslem geheiratet. Er hat 2 Kinder und stirbt bei einem Verkehrsunfall, und er kommt ins Krankenhaus und erfährt, dass seine Tochter tot ist und dass da 2 Enkel sitzen, um die er sich jetzt kümmern muss. Und durch die Liebe eigentlich zu den Kindern ändert sich dieser Mann ein bisschen.
Er hat mich ein bisschen an Gran Torino von Clint Eastwood erinnert, auch von seiner Wandlung her des Charakters. Wollen Sie wie Clint Eastwood immer weitermachen oder gibt es für Sie ein Ziel, dass Sie sagen, jetzt ist mal, irgendwo gehe ich in Rente?
Also das ist sicherlich nicht der Fall. Also solange ich mich wohlfühle, körperlich und geistig eben dazu in der Lage bin, will ich den Beruf weitermachen, weil es mir einfach noch Spaß macht. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe genug gespielt, ich habe die Nase voll. Ich will aufhören, das ist nicht der Fall, sondern wenn also schöne Angebote da sind, so mache ich das sehr, sehr gerne weiter, ja.